Ja, wir sagen auch schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, heute Morgen bei euch hier in Refrat zu sein und haben den Bonus, dass wir Regenwetter gegen sonniges Wetter haben tauschen können. Richtig schön hier bei euch. Hinter uns liegen ein paar Tage, wo wir viel unterwegs waren, bis Donnerstag noch zum Urlaub gewesen in der Türkei, und davor waren wir nur wenige Tage zu Hause, und da schloss sich dann davor eine Frauenfreizeit in Spanien ein, wo ich die Linde auch begleiten durfte. Und solche Tage, wo man ein bisschen frei hat, da gibt es auch für mich dann mal Freiräume zu lesen, die ich sonst nicht so oft habe. Also Bibel lesen schon, aber Bücher lesen nicht so oft. Und so habe ich ein bisschen gelesen. Und das, was mich da beschäftigt hat, das fließt jetzt auch in die Predigt heute Morgen ein. Es hat zu tun mit Israel und dem Volk der Juden. Und das erste Buch, was ich gelesen habe, das hat einen ganz unscheinbaren Titel: Menschen auf dem Prüfstand, eine Berliner Familie im Widerstand gegen die Judenverfolgung. Also wenn es um bekennende Christen geht, die sich in der Nazizeit für Juden eingesetzt haben, dann fällt einem ganz viel die Familie Ten Bohm ein, das Haus, die Beje, in der so viele Zuflucht gefunden haben, so heißt ja auch ein Buch und Film dazu. Und war mir nie so ganz sicher, wie das wohl mit den Brüdergemeinden gewesen ist in der Nazizeit und ihren Einsatz für die Juden. Da hatte ich eher immer so ein beklommenes Gefühl, Juden hier nicht erwünscht und so weiter. Und so stieß ich auf dieses Buch, was mir vorher noch nie begegnet ist, von dem ich auch noch nie etwas gehört habe. Und das Ehepaar Teske, die Familie Teske, um die es hier geht, eine Familie aus einer Berliner Brüdergemeinde, Berlin-Wilmersdorf, die sind jetzt meine neuen Helden. Also wir haben nicht nur so Helden wie Corrie ten Boom, sondern wir haben also auch in unseren brüdergemeindlichen Kreisen solche Helden wie Wilhelm Teske und seine Frau Luise und ihre Tochter Elisabeth. Als Autorin Elisabeth Hofacker, sie hat Tagebuch geschrieben während dieser Zeit. Und total spannend, das zu lesen. Es hat mich richtig, richtig froh gemacht. Auf der einen Seite, wie vorbildlich sich einfache Schusterleute eingesetzt haben für jüdische Menschen, sowohl solche, die an Jesus geglaubt haben, als auch des jüdischen Glaubens. Und wie Gott sie auch bewahrt hat durch diese schwere Zeit hindurch. Ja, und das zweite Buch, das habe ich jetzt gerade im Urlaub gelesen. Auch das beschäftigt sich mit dem Thema von Juden. Das hat mit unserer Heimat zu tun. Wir kommen ja aus Dillenburg und nebenan liegen die Kleinstädtchen Haige und Herborn. Und diese Autorin, Renate Steinacker, die hat quasi wie in so einer Ahnentafel die Geschichte eines jeden Juden, einer jeden jüdischen Familie, die in Herborn und in Haige wohnt, beschrieben. Und das lässt sich jetzt nicht so leicht lesen, aber auch da gab es ganz besondere Dinge drin zu entdecken. Und damit möchte ich beginnen mit einem Auszug aus diesem Buch. Und zwar wird da berichtet, dass es in Dillenburg, da wurde von dem SA-Kreisleiter eine Versammlung aller Bürgermeister der Region zusammengerufen. Und da wurde gesagt, er sagte, die Juden sind unser Unglück. Daraufhin wurde Herr Engel, Bürgermeister von Steinbach, unruhig. Heiger Steinbach, vielleicht manchen bekannt, ja. Bürgermeister von Steinbach unruhig und begann mit seinem Sitznachbarn zu reden. Er wurde vom Versammlungsleiter ermahnt, ruhig zu sein. Und dann sprang er plötzlich auf, hielt sein neues Testament hoch und sagte, Sie haben gesagt, die Juden sind unser Unglück. Er machte seine Brust frei. Vor dem Ortsausgang steht, unser deutscher Gruß ist Heil Hitler. Das weiß jedes kleine Kind. Ich will Ihnen sagen, ich habe keine Angst. Ich habe in mehr Maschinengewehre im Ersten Weltkrieg geschaut, wie Sie Pistolen haben. Aber wer den Augapfel Gottes angreift, der ist dem Untergang geweiht. Ganz Steinbach steht hinter mir. Herr Engel wusste, was in Sacharja 2, Vers 12 steht. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Israel, der Augapfel Gottes. Und so habe ich das Thema über die Predigt heute Morgen gestellt: Schweigen oder Bekennen. Wir haben gerade hier das Zeugnis dieses Bürgermeisters Engel aus Haigersteinbach gehört, der nicht an sich halten konnte bei dieser Aussage, die Juden sind unser Unglück. Und er hat sich bekannt zu Gottes Volk Israel. Er war überzeugt, dass Israel das zwölfstämmige, auserwählte, irdische Volk Gottes ist, so wie es im Amos-Buch steht, Kapitel 3, Vers 2. Nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Ja, und allen Geschlechtern und allen Völkern dieser Erde hat Gott ein Volk als irdisches Volk erkannt, und das ist das Volk Israel. Und dieser Bürgermeister Engel, er war überzeugt davon, dass Gottes Wort wahr ist. Und diese Überzeugung, die hat bei ihm etwas bewirkt, die hat ihm den Mut zu diesem Bekenntnis gegeben. Denn wer echte Überzeugungen hat, der wird auch zum mutigen Bekenner. Wer echte Überzeugungen hat, der wird auch zum mutigen Bekenner. Und das fängt damit an, dass wir davon überzeugt sind, wirklich davon überzeugt sind, dass Gottes Wort wahr ist, auch in Bezug auf das irdische Volk Israel. Herr Jesus hat mal gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde auch ich bekennen vor meinem Vater, der im Himmel ist. Und das trifft auch auf diesen Bürgermeister Engel zu, von dem ich noch nie zuvor etwas gehört hatte, obwohl Steinbach eigentlich nur ein Steinwurf von uns entfernt liegt. Ja, Israel, das auserwählte irdische Volk. Was sagt die Bibel, was sagt eigentlich das Neue Testament zu der Frage, ob Israel immer noch das auserwählte irdische Volk Gottes ist? Wir werden uns heute Morgen immer wieder mal ein paar Fragen einflechten hier in diese Predigt, und anhand dieser Fragen werde ich uns durch dieses Thema hindurchführen. Die Frage ist, war Israel das auserwählte Volk Gottes? Und seit 70 nach Christus, Zerstörung Jerusalems und Verstreuung der Juden weltweit, ist es danach nicht mehr das irdische Volk Gottes? Hat die Gemeinde Israel ersetzt? Eine Frage, die auch heute noch hochaktuell ist, aber die auch damals schon eine Frage gewesen ist. Und dazu wollen wir ein wenig in die Bibel reinschauen, und zwar schauen wir in den Römerbrief hinein, in das 11. Kapitel. Da stellt Paulus selbst diese Frage, Römer 11, Vers 1. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk Israel verstoßen? Und die Antwort ist eindeutig, auf keinen Fall. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, dass er vorher erkannt hat. Und am Ende dieses Textes in Römer 11 liefert Paulus auch die Erklärung dafür, warum das so ist, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat, trotz all ihres Ungehorsams. Wir lesen in Römer 11, Vers 28, hinsichtlich des Evangeliums sind sie, damit ist Israel gemeint, zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte um der Väter willen, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Ja, wenn es also hier heißt, dass sie Feinde sind um des Evangeliums willen, dann bezieht Paulus sich darauf, dass auch nach Pfingsten an ganz vielen Orten, wo das Evangelium verkündigt wurde, in jüdischen Synagogen, sich doch ein Großteil, viele der Juden, dann gegen das Evangelium gewandt haben. Paulus hat das ganz besonders erlebt auf den Missionsreisen. Oft ist er zuerst in die jüdischen Synagogen gegangen und Meist kam es nach nur kurzer Zeit dazu, dass es großen Widerstand gegeben hat und dass er dann fliehen musste, bis hin zu dem, dass sie ihm auf der ersten Missionsreise dann nachgestellt haben und er in Lystra sogar gesteinigt wurde. Ja, sie sind Feinde um des Evangeliums willen, jedenfalls diejenigen, die im Unglauben geblieben sind. Aber die Auswahl, also die Auserwählung Israels als Gottes auserwähltes Volk, die ist damit nicht in Frage gestellt. Die Begründung liefert dann der Vers 29, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Das liegt im Wesen Gottes. Das liegt nicht darin, dass Israel irgendwie so besonders wäre, sondern das liegt in der Besonderheit des Wesen Gottes, dass die Versprechen, die Gott gemacht hat, dass die gelten und dass die nicht widerrufen werden. Also Gottes Versprechen, Gottes Bünde sind unbereubar. Gottes Gnade gilt dem Volk Israel bis heute. Gottes Gnade gilt aber auch jedem Menschen auf dieser Welt, egal in was für Sünden er gefallen ist. Auch da gilt genau das Gleiche, dass Gott ein gnädiger Gott ist und seine Gnade ist unbereubar. Mancher fragt sich, ich bin so tief in Sünde gefallen, das kann Gott gar nicht vergeben, so gnädig kann Gott gar nicht sein. Und das Evangelium sagt aber genau das Gegenteil, dass Gottes Gnade unbereubar ist. Also auch jeden, der das heute Morgen hier hört und über so eine Frage ringt, für den ist es eine wirklich heilbringende Botschaft, dass Gott ein Gott ist, dessen Gnade unbereubar ist. Einiger Zeit habe ich mich etwas intensiver mit dem Richterbuch beschäftigt. Das ist eigentlich ein biblisches Buch, mit dem man sich gar nicht beschäftigen möchte, weil das ja so grausam und schrecklich ist, was in dem Richterbuch beschrieben steht. Da gibt es noch eine ganz andere Seite davon, aber einen der schönsten Verse im Richterbuch, den fand ich gleich zu Beginn, Richter Kapitel 2, Vers 1, möchte ich vorlesen. Da heißt es, und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und er sprach, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Das unterstreicht diese Aussage von Paulus in Kapitel 11, 29 im Römerbrief. Hundertprozentig, nämlich ich, sagt Gott, werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit, obwohl sie ihn, wenn das Richterbuch angeht, gebrochen haben von Anfang bis zum Ende. Das Richterbuch ist voll davon, dass sie den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen oder sie auch mit Gott geschlossen haben, wenn man den Sinai-Bund denkt, gebrochen haben. Aber Gott sagt es hier, es ist sein Wesen, dass einen Bund, den er geschlossen hat, dass er ihn nicht brechen wird in Ewigkeit. Ja, und damit ist eigentlich der Bogen gespannt. Ja, wir sehen, dass das eine eindeutige Antwort ist, die Paulus uns auch hier im Römerbrief gibt, Kapitel 11. Wenn wir uns das jetzt etwas näher anschauen würden, das 11. Kapitel vom Römerbrief, dann würden wir noch mehr ins Staunen darüber kommen, wie gnädig und auch wie vollkommen dieser Gott ist. In dem zweiten Teil, den ich jetzt hier an der Folie zeige, sieht man in den Versen 11 bis 15 und den Versen 23 bis 27, wie Paulus spricht über die Vollzahl, einmal über die Vollzahl Israels und auch über die Vollzahl der Nationen. Und es ist hochinteressant, was wir da in Römer 11, Vers 23 bis 27 lesen. Ich lese mal nur die Verse 25 und 26 vor. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch selbst nicht für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Da spricht also Paulus davon, dass das Evangelium zu den Juden, zu den Nationen gekommen ist und dass bei den Nationen eine Vollzahl zusammenkommen wird, eine Zahl, die nur Gott kennt, aber das wird so sein. Und wenn diese Vollzahl derjenigen, die aus den heidnischen Völkern zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind oder kommen werden, wenn die zusammen ist, dann wird das zur Errettung Israels dienen. Und auch hier sieht man die Kontinuität. Gottes Geschichte mit Israel ist nicht zu Ende. Und in den Versen 11 bis 15, da möchte ich nur mal den Vers 12 herausgreifen. Wenn aber ihr Fall, also Israels Fall, der Reichtum der Welt ist, damit will er sagen, dass jetzt das Evangelium zu den Menschen der Welt, der Nationen gekommen ist, und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl. Und jetzt ist von der zweiten Vollzahl die Rede, nämlich der Vollzahl Israels. Und diese Vollzahl Israels, die wird zum Segen der Nationen werden. Also wenn die Frage im Raum steht, ob Gottes Geschichte mit dem irdischen Volk Israel zu Ende ist, dann ist die Antwort ein klares Nein. Und das Interessante ist, dass es eine Verknüpfung ist der Heilsgeschichte der Gläubigen aus den Nationen und der Gläubigen aus Israel. Es ist eine Verknüpfung. Das eine ist verwoben in das andere und das eine, die Verwerfung Israels, hat den Nationen das Evangelium gebracht, hat also uns das Evangelium gebracht und die Vollzahl der Nationen, dann wird die Vollzahl Israels eingehen und das wird zum Segen werden für alle Nationen, wahrscheinlich ein Hinweis auf das dann beginnende tausendjährige Reich, wenn der König der Könige wiederkommt und sein Reich des Himmels und der Erde aufrichtet. Und wenn man dann sich so den Gesamtüberblick über das 11. Kapitel des Römerbriefes anschaut, dann findet man in der Mitte eine sehr besondere Ermahnung in den Versen 16 bis 22. Ich möchte mal da den Vers 20 herausgreifen. Da heißt es, richtig, sie sind, also Israel ist ausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Das hat ja einen Hintergrund, dass Paulus das schreibt. Der Hintergrund ist wahrscheinlich der, dass es innerhalb der römischen Gemeinde, an die ja dieser Brief geschrieben ist, Spannungen gegeben hat. Spannungen zwischen denen, die aus den Nationen zum Glauben gekommen sind und aus denen, die aus den Juden zum Glauben gekommen waren. Es war eine gemischte Gemeinde, die römische Gemeinde. Und offensichtlich waren also schon damals Spannungen da, wo sich diejenigen, die aus den Heiden zum Glauben gekommen waren, über die gestellt haben, die aus dem Judentum an Jesus gläubig geworden sind. Und hier ermahnt Paulus, passt auf, dass ihr nicht hochmütig werdet. Und wie aktuell diese Ermahnung an die heidenchristlichen Geschwister ist, nicht hochmütig zu werden über Israel, das werden wir jetzt gleich im Folgenden noch deutlicher sehen. Wir haben ein bisschen hineingeschaut in das, was Gottes Wort lehrt, besonders auch das Neue Testament, besonders auch der Römerbrief. Und wollen von daher auch festhalten, wer lehrmäßig gefestigt ist, lässt sich von fremden Lehren nicht beirren. Biblische Lehre sorgt dafür, dass wir Gottes Gedanken besser verstehen. Und es gilt, dass wir nicht nur im Lesen des Wortes Gottes fleißig sind, sondern dass wir auch im Verständnis der biblischen Lehre gefestigt sind. Denn es gab fremde Lehren oder fremde Einflüsse schon damals, hat es durch die Kirchengeschichte immer gegeben und die gibt es auch bis heute. Und biblische Lehre, die will uns davor schützen. Die nächste Frage, die wir uns anschauen wollen, ist die, warum hat die christliche Kirche eigentlich ein Problem mit den Juden? Nun, ich weiß nicht, ob wir die Frage als relevant verstehen. Leider wird sie auch unter bibeltreuen und evangelikalen Christen heute immer aktueller. Aber wir gehen jetzt zurück in der Geschichte der christlichen Kirche bis ins zweite Jahrhundert und sehen, dass die Spannungen, die bei der römischen Gemeinde schon im ersten Jahrhundert aufgekommen sind, weswegen Paulus auch Römer 11 schreibt, dass sich das im zweiten Jahrhundert leider sehr verstärkt ist. Im zweiten Jahrhundert ist eine Theologie aufgekommen in Bezug auf Israel, die nennt man die sogenannte Ersatztheologie, die besagt, dass Israel ersetzt worden ist durch die neutestamentliche Gemeinde. Es gibt einen nicht biblischen Brief, sogenannter Barnabasbrief, den hat man so genannt, ist von keinem Barnabas geschrieben worden, aber er ist bekannt als ein sogenannter apokrypher Brief, der Barnabasbrief. Und da findet man es das erste Mal formuliert, ich zitiere, Gott habe das Volk Israel seit der Kreuzigung Jesu Christi verworfen und verflucht, seiner Erwählung Israels seinen Bund mit diesem Volk und die ihm geschenkten Verheißungen aufgehoben und sie stattdessen auf die Kirche als neues Volk Gottes übertragen. Diese falsche Lehre trägt den schrecklichen Namen der Ersatztheologie oder auch Substitutionslehre. Und sie hat sich von dem Jahr 130 nach Christus an in alle christlichen Kirchen verbreitet. Damals gab es zunächst nur eine christliche Kirche, die allgemeine christliche Kirche, später dann katholisch, orthodox, aber auch protestantisch. Und es ist nicht umsonst so, dass sich in den Schriften des Reformators Luther auch ganz schreckliche Aussagen über das jüdische Volk finden, weil er nichts anderes ist als ein Kind dieser Ersatztheologie, die sich weit mehr als 1000 Jahre in der gesamten damaligen Christenheit verbreitet hat. Ab dem 4. Jahrhundert sprach man in der christlichen Kirche von den Juden als den Gottesmördern. Solche Begriffe, die halten sich bis in die heutige Zeit hinein. Richtigerweise muss man hinzusagen, dass die katholische Kirche sich in ihrer Lehre ab 1965 von dieser Ersatztheologie distanziert hat, die evangelische Kirche ab 1980. Und sie betonen heute in ihrer Lehre, dass Gottes Bund mit Israel weiter besteht. Das ist gut, aber nur mit Einschränkungen. Denn noch heute gilt, sowohl innerhalb der katholischen Kirche als auch innerhalb der evangelischen Kirche, keine Judenmission. Nein zur Judenmission. Vatikanische Erklärung aus dem 20. Jahrhundert sagt, Christen sollten sich jeder Bemühung enthalten, Juden aktiv zu bekehren oder zu missionieren. In der Stellungnahme der EKD sagt, Christen sind nicht berufen, Israel den Weg zu seinem Gott und seinem Heil zu weisen. Merkwürdigerweise waren die 12 Apostel Judenmissionare. Paulus war Judenmissionar. Und es gilt bis heute, dass es in keinem anderen Namen Heil gibt, als nur in dem Namen Jesus Christus. Egal, ob Menschen jüdischer Herkunft sind oder heidnischer Herkunft sind. Wer die Bibel nicht nur liest, sondern ihren Sinn versteht, der entdeckt das Falsche in neuen Lehren. Es gibt einen sehr treffenden Vers aus dem Buch Nehemia, das hängt zusammen mit der Esra-Geschichte. Und da heißt es von den Leviten um Esra herum, und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. lesen, den Sinn angeben und verstehen. Wer die Bibel nicht nur liest, sondern ihren Sinn versteht, der entdeckt auch das Falsche in neuen Lehren. Wir haben gerade ein anderes Buch angefangen zu lesen auf der Rückreise unseres Urlaubs über den Erweckungsprediger Henry Ironside, ein Mann aus der Brüderbewegung im 19. Jahrhundert, der als Kind, als Teenager schon unglaublich bibelbelesen war und als 14-Jähriger schon 14 Mal die Bibel von vorne bis hinten komplett durchgelesen hatte. Dann so brennendes Herz fürs Evangelium gehabt, dass er als Teenager, als 16-Jähriger, glaube ich, dann im Zusammenhang mit der Heilsarmee überall auf den Straßen das Evangelium verkündigt hat. Ganz vorbildlich und toll. Und dann aber als junger Christ innerhalb der Heilsarmee in eine Heiligungs- und Vollkommenheitslehre hineingeraten ist, dass man auch als Mensch aus Fleisch und Blut so heilig und vollkommen sein kann, dass man nicht mehr sündigt. Und ist als 19-, 20-Jähriger so in eine Glaubenskrise hineingeraten, dass er seinen Glauben fast verloren hat. Warum? Er hat die Bibel ja eifriger gelesen, als ich sie jemals gelesen habe. Ja. Aber man kann offensichtlich die Bibel lesen und ihren Sinn nicht verstehen. Und weil er den Sinn nicht verstanden hat, hat es so lange gebraucht, dass später, Anfang 20 dann geschehen, als er in so einer Art Reha gewesen ist, in so einem Erholungsheim der Heilsarmee, dass er durch Gespräche mit anderen Heilsarmee-Christen, denen es genau ähnlich gegangen ist wie ihm, erst da durch Gottes gnädige Führung erkannt hat, dass er in einer falschen Lehre gelandet war. Wer die Bibel nicht nur liest, sondern ihren Sinn versteht, der entdeckt auch falsche Lehren. Ja, und wir kommen zu der Frage, was haben wir als evangelikale Christen eigentlich damit zu tun? Wir als evangelikale oder bibeltreue Christen damit zu tun? Für viele von uns ist das ja glasklar. Gottes Geschichte mit Israel als auserwählten irdischen Volk ist natürlich nicht zu Ende. Mich freut das, dass möglichst viele, hoffentlich alle, das so unterstreichen können und das glasklar ist. Aus einer unserer Nachbargemeinden, von ihrer Vergangenheit her eben auch eine Brüdergemeinde, hörte ich, dass Missionsvorträge oder Israel-Berichte in der Gemeinde gar nicht mehr gegeben werden dürfen. Und ein Ehepaar, denen das ein großes Anliegen ist, das Thema immer wieder hineinzutragen, den hat man alle Flyer und Einladungen zu solchen Veranstaltungen abgenommen und hat sie wieder in ihre Schriftenfächer zurückgelegt, weil man da ein anderes theologisches Verständnis hat. Deswegen auch gut, heute Morgen einmal darüber nachzudenken, über diese Frage, was haben wir als evangelikale Christen damit zu tun? Das, was uns als neutestamentliche Gemeinde tatsächlich mit Israel verbindet, das scheint Stück für Stück in Vergessenheit zu geraten. Wir glauben, dass sich bei Gott alles um uns dreht, die wir aus den Heiden zum Glauben gekommen sind. Und dabei haben wir ganz vergessen, dass die heidnische neutestamentliche Gemeinde aus der Wurzel Israels lebt. Ja, und jetzt haben wir so einen Baum hier vor uns. Und das kann man gar nicht lesen, weil das natürlich zu klein ist. Wird gleich noch größer werden. Das ist, geht wieder zurück auf Römer 11, wo wir heute, nee, bitte nicht weiterschalten. Das geht wieder zurück auf Römer 11, wo wir vorhin schon mal gelesen haben, wo erklärt wird, dass wir als wilde Zweige, damit sind die Gläubigen aus den Nationen gemeint, in einen fetten Ölbaum, damit ist Israel gemeint, eingepflanzt worden sind. Jetzt sehen wir das ein bisschen größer und sehen, dass dieser Baum hier eine Wurzel hat. Und diese Wurzel ist Israel und das sind die Verheißungen der Väter. Und wir sehen verschiedene Farben. Wir sehen von diesem Stamm, dass da ein Teil von blau ist und das sind zwar solche, die ihrer Herkunft nach zum jüdischen Volk gehören, aber durchaus in ihrem Herzen nicht geglaubt haben, und dass es eben andere gab, die zu diesem jüdischen Volk gehört haben und die in ihrem Herzen geglaubt haben, so wie es schon über Abraham geschrieben steht. Und dann ist das eben weitergegangen, so in der Mitte dieses Bildes von diesem Baum. Und da lehrt Paulus in Römer 11, dass aufgrund ihres Unglaubens Israel oder der größte Teil Israels aus diesem Ölbaum ausgebrochen worden ist. Und mit Pfingsten und der Heidenmission dann die neutestamentliche Gemeinde in diesen Ölbaum eingepfropft worden ist. Und da sieht man, wie dieser blaue Arm da außen rum geht. Das ist quasi die Zerstreuung der Juden in die ganze Welt. Aber dieser blaue Arm, der kommt zurück und wird wieder eingefügt in diesen Stamm. Und das bezieht sich darauf, dass, so wie Gott es verheißen hat, dass Israel wieder zum Staat geworden ist. 1948 hat sich das so ereignet. Und obwohl auch unter den Reformatoren und den Erweckungspredigern das kein Thema gewesen ist, dass Israel als Nation wieder erstehen würde, hat es auch weise Männer Gottes gegeben, wie zum Beispiel Spurgeon, die weit vor 1948 gelebt haben, im 19. Jahrhundert, die in ihren Predigten immer wieder darauf hingewiesen haben, dass Israel als Nation wieder erstehen würde, weil sie den Sinn der Schriften verstanden haben und haben diese Überzeugung auch gelehrt, weit vor der Zeit, als es geschehen ist. Darby übrigens ebenfalls, der in dieser Hinsicht auch einen großen weltweiten Einfluss auf die Theologie in der evangelikalen Welt gehabt hat bis heute. Also so kann man sehen, wie das Evangelium zu den Nationen gekommen ist und wie dann Israel als Staat wieder entsteht und auch immer mehr Juden zum Glauben an den Herrn Jesus kommen. Zeitzeugen haben uns erzählt, dass um die Zeit von 1948 herum es wahrscheinlich keine zwei Hände voll von messianisch gläubigen Juden in Israel gegeben hat. Wie viele sind es heute? Heute spricht man von 30.000 messianischen Juden in Israel. 30.000. Und es ist eine Wohltat, diese Gemeinden zu besuchen. Es leben heute etwa 16 Millionen Juden auf der Erde, der größte Teil davon in den USA. Man sagt, dass von diesen 16 Millionen Juden heute etwa 1 Million Jeschua-gläubige Menschen sind. Etwas, was die heidenchristliche Gemeinde kaum weiß, wo kaum darüber gesprochen wird. Man könnte schon fast meinen, dass dieses und ganz Israel wird errettet werden, dass das schon angefangen hat zu geschehen. Ja, es hat angefangen zu geschehen. Und wir merken, wie die Zeit immer mehr dem Ende zukommt. Der Zeit der sogenannten Jesus Revolution oder auch besser bekannt als die Jesus People Zeit, Erweckungszeit in den 70er Jahren in den USA, sind unzählig viele Menschen zum Glauben gekommen und ganz viele von ihnen aus jüdischem Hintergrund. Und es gibt heute Internetseiten, englischsprachige Internetseiten, wo dutzendweise jüdische Menschen ihr Zeugnis erzählen, wie sie zum Glauben an Jeschua gekommen sind. Hochinteressant und total spannend. Was ich zeigen wollte ist, unter den evangelikalen Christen, es hat begonnen mit der Vergessenheit. Es ist irgendwie etwas mehr in den Hintergrund gerückt, dass Israel das auserwählte Volk Gottes ist. Und der Vergessenheit folgt interessanterweise immer die Gleichgültigkeit. Und die Gleichgültigkeit, die mündet dann irgendwann in eine tendenzielle kritische Einstellung Israels gegenüber. Heute, in unseren Tagen, spannende Zeiten, haben wir so viel Israel-Kritik, auch in evangelikalen Kreisen, wie noch nie zuvor. Vielleicht auch unter uns hier. Und das Ergebnis ist, dass wir zu dem Thema Israel schweigen, zu dem Thema Antisemitismus schweigen. Eine Statistik aus den USA besagt, dass die Unterstützung Israels von jungen evangelikalen Christen von 2018 an von 75% Unterstützung für das jüdische Volk auf 34% Unterstützung für das jüdische Volk gesunken ist. Und das ist noch vor 2023, vor dem 7. Oktober 2023. Und obwohl Israel Opfer dieses Massakers gewesen ist, werden sie dargestellt als Täter. Und genau das ist meine Beobachtung, auch besonders unter der jungen Generation, auch in unseren Kreisen, dass die Haltung Israels gegenüber kritischer geworden ist und deswegen auch das Schweigen zugenommen hat. Ich habe ChatGPT einfach nur mal gefragt, mir die antisemitischen Meldungen der letzten 8 Tage in unseren Zeitungen, in den Pressemeldungen zusammenzustellen. Und wir sehen das hier. Komplize nach Angriff am Holocaust-Mahnmal festgenommen. Antisemitismus auf höchstem Stand seit dem Holocaust. Koscheres Bargeldgeschäft, Ziel antisemitische Attacke. Und so geht es weiter, und so geht es weiter, und so geht es weiter. Und immer wieder zieht sich hindurch, dass die antisemitischen Vorfälle in Deutschland und weltweit auf dem höchsten Stand sind seit dem Holocaust. Ich mache mir ernsthafte Sorgen um die Zukunft unserer Gemeinden, besonders auch um die junge Generation. Wem glauben wir mehr? Dem Zeitgeist, einem falschen Lehrer oder dem heilsgeschichtlichen Plan Gottes? Wenn wir wirklich gefestigt sind in der biblischen Lehre, dann werden wir auch die falschen Lehren des Zeitgeistes erkennen. Wer hat überhaupt noch Verständnis in Bezug auf die heilsgeschichtlichen Pläne Gottes? Nochmals, wer feste Überzeugungen hat, der wird auch zum mutigen Bekenner. Ich möchte noch ein zweites Zitat lesen aus diesem Buch. Zwei jüdische Schwestern mit 7 weiteren jüdischen Mitbürgern standen in Hebron auf dem Bahnhof, um abtransportiert zu werden ins KZ. Als der Zug einfuhr, stand ein 16-jähriger Junge auf dem Bahnsteig. Die wartende Gruppe von Menschen war durch den gelben Stern unschwer als Juden zu erkennen. Dieser 16-jährige Junge ging mutig auf einen Mann mit einem langen Ledermantel zu, ein SS-Mann, und sagte zu ihm, dass die Juden eines Tages ein eigenes Land haben werden. Ein 16-Jähriger. Wer echte Überzeugungen hat, der wird auch zu einem mutigen Bekenner. Aber das Schweigen nimmt zu. Martin Niemöller, ein protestantischer Pfarrer in der Nazizeit, 8 Jahre im KZ gesessen, sagte nach 1945 folgendes Zitat: Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war kein Kommunist. Als die Sozialdemokraten eingesperrt wurden, habe ich geschwiegen. Ich war kein Sozialdemokrat. Als die Gewerkschafter geholt wurden, habe ich geschwiegen. Ich war kein Gewerkschafter. Als die Juden geholt wurden, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Weil er gedacht hat, es betrifft mich ja nicht. Es betrifft mich ja nicht so direkt. es betrifft uns ja nicht so direkt. Und dann nimmt das Schweigen zu. Am 2. Dezember 2023 hat dieses alte Ehepaar eine Antisemitismus-Demonstration in Siegen organisiert. Heinz und Dawn Kleinloh. Beide über 80, bekennende Christen. Ihr Sohn war als Missionar im Nahen Osten, dadurch sind sie relativ spät in ihrem Alter auch einmal zu Besuch gewesen im Nahen Osten. Dann auch nach Israel gekommen und auch nach Israel in das sogenannte Gartengrab gekommen und da miterlebt, wie Besuchern dieses Gartengrabes das Evangelium erklärt wurde und Heinz und Dawn Kleinloh sind in ihrem Rentnerstand zu einem Ehepaar geworden, die mehrere Wochen jedes Jahr in Israel zugebracht haben, in Jerusalem, und als ehrenamtliche Führer im Gartengrab den Menschen aus allen möglichen Nationen das Evangelium erklärt haben. Ein wunderbarer Ort. Sind auch schon dort gewesen und haben das miterlebt, wie Menschen dort das Evangelium glasklar weitergesagt wird. Dieses alte Ehepaar hat eine Demonstration in Siegen organisiert. Linde und ich, wir sind auch dabei gewesen. Das hier ist der alte Mann. Siegen, der Dillkreis nebenan, der Westerwald, eine Gegend vieler Gemeinden. Manche nennen das Bible Belt. Keine 200 Personen haben an dieser Demonstration teilgenommen, obwohl es Tausende gewusst haben. Es ist in allen Gemeinden bekannt gemacht worden. Neigen wir zum Schweigen? Am 7. Oktober 2024 fand diese Mahnwache in Herborn auf dem Marktplatz statt. Eine gläubige Christin hat sie veranstaltet. Anne Benner, ihr Name. Sie ist Stadtführerin in Herborn. Und sie bietet jüdische Stadtführungen an. Haben die schon mehrmals mitmachen dürfen, auch mit Gruppen, die dann im Gästehaus in Rehe waren und nicht wussten, was man nachmittags machen sollte. Und wir den heißen Tipp gegeben haben, nehmt mal an so einer jüdischen Stadtführung in Herborn teil. Und sie nimmt einen mit in die Geschichte von Menschen, wo sie zeigt, da hat die Familie gewohnt, da hat die Familie gewohnt, da hat die Familie gewohnt. Die Eltern sind ins KZ gegangen, abgeholt worden. Ihre Kinder sind bis 1938 als Vierjährige, als Sechsjährige, als Achtjährige allein in Züge gesetzt worden, diese sogenannten Kindertransporte von deutschen jüdischen Kindern nach England. Und Jahre, Jahrzehnte später steht sie mit den dann 70-Jährigen oder in Herborn, als da so ein Mahnmal errichtet worden ist. Und diese Kinder können sich natürlich kaum noch daran erinnern, was die damals als Kinder erlebt haben, aber dass ihnen das Leben gerettet hat. Also so sehr empfehlenswert, mal an so einer jüdischen Stadtführung teilzunehmen, wenn man vielleicht mal in Rehe ist. Am 7. Oktober 24 haben wir dann teilgenommen. Und Sinn dieser Mahnwache war einfach, für unser Land zu beten, für die Regierenden zu beten, für die jüdischen Menschen in unserem Land zu beten, die sich nicht mehr trauen können, mit Kippa auf die Straße zu gehen, und all die anderen Dinge, von denen ich eben ein paar Schlagzeilen vorgelesen habe. Wo die geistliche Überzeugung verloren geht, da mangelt es auch am Antrieb zum Bekenntnis. Das Gegenteil davon, wenn wir geistliche Überzeugungen haben. Wo die geistliche Überzeugung verloren geht, mangelt es am Antrieb zum Bekenntnis. Bisschen ungewohnte Predigt heute Morgen. Manchen vielleicht zu politisch, dabei ist sie gar nicht politisch. Sie ist eigentlich nur heilsgeschichtlich. Zum Bewusstmachen, zum Wachrütteln, zum Nachdenken. Ich möchte schließen mit ein paar Gedanken für diejenigen, die jetzt fragen, was hat das denn jetzt für mich praktisch zu bedeuten? Das Erste, was ich sagen möchte, ist, die Bibel lesen im Blickwinkel auf Gottes Heilsplan mit Israel. Ja, das Lesen der Bibel unter heilsgeschichtlichem Blickwinkel und auch das Lehren der Bibel in Bibelarbeiten, Predigten unter heilsgeschichtlichem Blickwinkel ist weniger geworden. Ich habe es nicht statistisch versucht zu ermitteln, aber von meinem Eindruck her ist es einfach weniger geworden. Hat das schon mit dem Vergessen zu tun? Der zweite Punkt, jegliche Relativierung unserer deutschen Verantwortung in Bezug auf den Holocaust, dem zu widersprechen. Das könnte politisch sehr aktuell sein und werden. Wir haben es mit einem zunehmenden Geschichtsrevisionismus zu tun. Ein Volk, das immer nur zurückschaut auf seine Vergangenheit, habe keine Zukunft. Das Gegenteil ist der Fall. Derjenige, der keine Verantwortung verspürt aufgrund der Geschichte unseres Volkes, der hat keine Zukunft. Wir können beten für Juden weltweit um Bewahrung, dass ihnen die Augen aufgehen dafür, dass Jeschua der Messias ist. Denn in keinem anderen Namen ist das Heil als nur in diesem Namen Jesus Christus. Ganz egal, ob Jude oder Heide. Schon mal ein KZ besucht? Als ich polnische Gemeinden besucht habe und bei der Gelegenheit auch das KZ in Auschwitz besucht habe, das vergisst man nie mehr. Jüdische Synagogen besuchen, das haben wir mit Vorliebe gemacht bei unseren Jahreswechselfreizeiten für junge Erwachsene, wenn es die Gelegenheit gab, in Worms, einer der ältesten jüdischen Gemeinden Deutschlands, die jüdische Synagoge in Worms mal zu besuchen und sich von dem Rabbiner erklären zu lassen, wie jüdischer Synagogengottesdienst stattfindet. So spannend. Oder in Fulda, auch da haben wir das mehrmals gemacht. Israel, Info- und Gebetsabende in unserer Gemeinde. Ja. Bücher lesen, wie ich sie am Anfang gezeigt habe. Oder andere, die ganze Ten Bohm-Geschichte und Gott sei Dank viele andere Bücher mehr. Gegen das Vergessen. Den Israel-Film von Aseba anschauen, vielleicht schon gemacht hier, Shalom 75. Ganz tolles Werk, ganz tolle Möglichkeit, auch Menschen einzuladen. Auch öffentlich, auch Flagge zu zeigen. Ich habe vorhin das Bild gesehen von Heinz Kleinloh und seiner Frau Dorn. Die Israel-Flaggen, die hingen nicht nur fürs Pressefoto am Balkongelände außen. Die hängen immer da. Und der Israel Wimpel an seinem Auto, sagt er, der ist mir schon so oft abgebrochen worden. Und ich hänge ihn immer wieder hin. So schön, Zeugnisse von alten Menschen. Ja, oder, das ist jetzt kein Werbepart, aber der Schlusssatz. Gerne könnt ihr natürlich auch mal mitkommen auf eine Israel-Studienreise, die wir geplant haben für nächstes Jahr im September. So Gott will, wissen nicht, ob das gelingt. Wer echte Überzeugungen hat, der wird zum mutigen Bekenner. Das gilt nicht nur in Bezug auf Israel. Das gilt in Bezug auf unseren Jesus ganz allgemein. Unser Bekenntnis zum Evangelium. Und wie hat Petrus dem Paulus das im Galaterbrief mitgegeben? Und bei aller Evangeliumsverkündigung, vergesst nicht, der Armen zu gedenken. Der Armen im Mutterleib. Von Gott gedacht als der geborgenste Ort für ein heranwachsendes Kind, zum gefährlichsten Ort für Kinder geworden weltweit. Auch da gilt es, wer feste Überzeugungen hat, der schweigt nicht. So gibt es so viele Themen, wo das Evangelium uns lehrt, nicht zu schweigen.